Ich lese den Predigttext für den heutigen Sonntag aus dem Alten Testament, dem ersten Buch Samuel, das 16. Kapitel, ab Vers 14. Überschrift: David kommt an Sauls Hof. Der Geist des Herrn aber wich von Saul, und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Da sprachen die Großen Sauls zu ihm: Siehe, ein böser Geist von Gott ängstigt dich. Unser Herr befehle nun seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe gut spielen kann, damit er mit seiner Hand darauf spiele, wenn der böse Geist Gottes über dich kommt und es besser mit dir werde. Da sprach Saul zu seinen Leuten: Seht euch um nach einem Mann, der des Saitenspiels kundig ist, und bringt ihn zu mir. Da antwortete einer der jungen Männer und sprach: Ich habe gesehen einen Sohn Isais des Bethlehemiters, der ist des Saitenspiels kundig, ein tapferer Mann und tüchtig zum Kampf, verständig in seinen Reden und schön gestaltet. Und der Herr ist mit ihm. Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen: Sende zu mir deinen Sohn David, der bei den Schafen ist. Da nahm Isai einen Esel und Brot und einen Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein und sandte es Saul durch seinen Sohn David. So kam David zu Saul und diente vor ihm. Und Saul gewann ihn sehr lieb, und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen: Lass David mir dienen, denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen. So oft nun der böse Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Harfe und spielte darauf mit seiner Hand, so wurde es Saul leichter und es ward besser mit ihm, und der böse Geist wich von ihm. Was für ein Predigttext. Einige von euch lesen ja im Hauskreis den Predigttext, und vielleicht ist es euch auch so ergangen beim Lesen. Worum geht es in diesem Text eigentlich? Vordergründig geht es um Musik und was die Musik ausrichten kann. Es geht um die Wirkkraft der Musik. Und das passt ja auch zum Thema des heutigen Sonntags. Kantate, singet. Singet dem Herrn ein neues Lied. Hintergründig, und wenn wir den Text in seinem Zusammenhang lesen, geht's um Gottes Plan, um seine Heilsgeschichte. Und wir stehen mit 1. Samuel 16 an einer ganz bedeutenden Schnittstelle, an einem Brennpunkt im Alten Testament. Auf beides möchte ich kurz eingehen. Beginnen wir mit der Musik. Was für eine Geschichte. Da ist dieser große König Saul, der erste König Israels. Er ist ja ein Kopf größer als alle anderen um ihn herum. Er war der König Gottes, also von Gott erwählt und von Samuel gesalbt. Und dieser erste König Israels war zunächst sehr erfolgreich und auch sehr beliebt. Und jetzt? König Saul, der eine so große Ausstrahlung hatte, eine große Persönlichkeit war, ist plötzlich das Gegenteil. Mürrisch, launisch, depressiv, am Boden. Nichts gelingt ihm mehr. Saul ist in einer Krise. Ja, Ganz Israel geriet dadurch in eine Krise, Staatskrise. Und die Oberen, die Männer an Sauls Seite, waren alarmiert. Und sie beraten, die machen sich Gedanken, was können wir denn tun in dieser Lage? Musik. Musik, schlägt einer vor. Musik, die hilft doch zu guter Laune. Das war offensichtlich schon so, als es noch kein Radio gab und kein Streaming und so weiter. Aber diese Männer sind klug genug, nicht an dem König vorbei aktiv zu werden. Der Saul musste selbst beauftragen. Er selbst muss wollen. Und tatsächlich, der König Saul ist einverstanden mit ihrem Vorschlag. Musik könnte mir helfen. Und Saul weist sie an, nach einem guten Harfenspieler zu schauen und ihn an den Hof bringen zu lassen. Die Suche kann also beginnen. Und jetzt wird es interessant. Vielleicht habt ihr es beim Hören auch gedacht. Da steht tatsächlich in Vers 18, da antwortete einer der jungen Männer. Der jungen Männer. In Fragen von guter Musik muss man die Jungen fragen. Das lehrt uns 1. Samuel 16. Und das tun wir hier ja auch. Wir hören auf die jungen Leute und singen deshalb immer mehr neue Lieder. Und deshalb kommt das Musikteam immer öfters zum Einsatz. 1. Samuel 16 gibt uns recht. Ganz neu für mich war, welche Qualitäten einer mitbringen muss, der im Musikteam mitmachen kann. Der junge Mann aus Vers 18 sagt nämlich, ihr könnt es nachlesen, ich schlage einen Sohn des Isais aus Bethlehem vor, der kann nicht nur cool die Harfe spielen, der ist auch tapfer und tüchtig im Kampf, verständig in seinem Reden und sieht obendrein auch noch gut aus. Jetzt weiß ich, warum ich nicht fürs Musikteam tauge. Spaß. Die eigentliche Qualität dieses Davids kommt im letzten Teil dieser Rede in Vers 18 von dem jungen Mann. Und der Herr ist mit ihm. Und der Herr ist mit ihm. Das macht die Musik des Davids wirkungsvoll. Der Herr war mit David. Das machte den Unterschied. Und das macht den Unterschied bis heute. Natürlich, Musik, das spricht die Seele, das spricht unser Gemüt an und sorgt für gute Laune. Und wo fröhlich gefeiert wird, da wird auch gesungen und getanzt. Eine ganz andere Kategorie ist die Musik, die im Namen des Herrn gemacht wird. Da steckt eine andere Kraft drin. Das sind die Lieder und ist die Musik, die auch eine betrübte Seele erreichen, ansprechen und ermutigen kann. Das ist der Lobpreis im Gottesdienst, der mehr ist als nur ein Lied, das man so nützt, um die Zwischenräume und die Übergänge zu füllen zwischen den gesprochenen Texten. Das sind die Lieder, bei denen der Herr dabei ist und am Wirken ist. Und 1. Samuel 16 lehrt uns, Gott selbst bedient sich der Musik, um seinen Saul, der ihm ungehorsam war, der nicht umkehren wollte, nicht Buße tun wollte und deshalb seine Erwählung verloren hat und so am Boden war. Gott bedient sich jetzt der Musik, durch David, um den Saul immer wieder aufzurichten und zu ermutigen. Was für eine Geschichte, dass Gott es so macht und den Saul nicht einfach hängen lässt. Musik, sagte unser Reformator Martin Luther, ist eine Gabe und ein Geschenk Gottes. Sie vertreibt den Teufel und macht die Menschen fröhlich. Das haben übrigens nicht alle Reformatoren so gesehen. Huldrych Zwingli, der Schweizer Reformator, der selbst sehr musikalisch war und mehrere Instrumente spielte, der hielt die Musik für ein rein weltlich Ding, ohne geistliche Qualität und daher ohne Berechtigung in einem christlichen Gottesdienst. Demgemäß erschien Zwingli damals auf dem Rathaus in Zürich, um zu erwirken, dass in Zürich Orgel und jede Art von Gesang in den Gottesdiensten der Stadt abgeschaffen werden soll. Stellt euch das mal vor. Um seine Sicht klar zu machen, stellte Zwingli sich vor die Ratsherren und begann, seinen Antrag vorzusingen. Worauf sie ihn unterbrachen und fragten, wofür er sie eigentlich hält. Darauf Zwingli: Wenn Sie es schon unter Ihrer Würde fänden, sich ansingen zu lassen, wie viel mehr sei dies unter der Würde Gottes? Und daraufhin wurden die Orgeln in Zürich beseitigt. Für Luther hat die Musik geistliche Qualität. Für ihn gehört die Musik zum Wort wie eine Predigt. Die Wirkkraft der Musik hat schon ein Saul erleben dürfen. Durch den David, weil Gott mit dem David war. Musik war das vordergründige Thema dieser Verse. Gleichzeitig sind unsere Verse die Fortsetzung und beginnende Umsetzung von Gottes Plan. Die eigentliche Dramatik dieser Verse ist nicht, dass der Saul, diese Lichtgestalt, einen solchen Einbruch erlebte und total am Boden war und damit eine ganze Staatskrise ausgelöst hat. Das war nicht die Dramatik. Das war zu erwarten. Das musste so kommen, nachdem der erwählte König gegenüber seinem Gott ungehorsam wurde, nicht bereit war, Buße zu tun und der Herr seinen Geist von ihm genommen hatte. Das konnte nicht gut gehen, das musste so enden. Die eigentliche Dramatik ist aber nun dies, dass hier der verworfene König Israels und der neue erwählte König Israels zusammengeführt werden. Und die beiden wissen gar nichts voneinander. Die wussten nicht, was Gott mit dem anderen gemacht hatte. Bis zum Schluss erachtete David den Saul als den Gesalbten Gottes und wagte nicht, seine Hand an ihn zu legen, obwohl er mehrfach dazu Gelegenheit hatte. Denkt nur an die Geschichte in der Höhle Engedi. Er legte die Hand nicht an den Saul, obwohl der ihm nach dem Leben trachte. Und der Saul, der holt ausgerechnet seinen Nachfolgenden, den neuen Geistträger, selbst ins eigene Haus und macht ihn zu seinem engsten Vertrauten, zu seinem Waffenträger. Unfassbar, was sich hier abspielt. Es ist so offensichtlich, wenn man das liest, wie hier Gott im Hintergrund die Fäden in der Hand hat. 1. Samuel ist ein heilsgeschichtlicher Schnitt und Wendepunkt. Die Richterzeit geht jetzt endgültig zu Ende. Der große Richter Samuel taucht hier nochmal auf und bekommt einen letzten Auftrag von Gott. Er soll den neuen König salben, verborgen und heimlich. Und so geht er nach Bethlehem, nach Brothausen, in den Kaff, das keiner kannte. Ein kleines Dorf, völlig unbekannt, äußerlich total unwichtig, aber heilsgeschichtlich von größter Bedeutung. Hier beginnt die Linie Davids, die Geschichte des Messias. Und als der Samuel diesen Auftrag bekommt, fragt er, wie soll das nur gehen? Wenn der Saul davon erfährt, der bringt mich gleich um. Lass das meine Sorge sein, sagt Gott. Und Samuel, lesen wir da am Anfang des Kapitels, tat, wie ihn der Herr gesagt hatte. Gott hat einen Plan. Das ist der entscheidende Punkt. Und der Samuel, der geht. Der tut, was ihn Gott geheißen hat. Und dann lesen wir in dieser ersten Hälfte diese schöne Geschichte in 1. Samuel 16, wie der Isai seine Söhne einen nach dem anderen, sieben waren es ja an der Zahl, dem Samuel vorstellt. Und beim ersten, den der Samuel sieht, dachte er schon, naja Gott, der hat echt einen Durchblick. Das ist ein Mann, der stellt was dar, dieser Eliab. Aber der stellte nach Gottes Einschätzung nichts dar. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an, lesen wir da. Und als der einer nach dem anderen nicht taugte in Gottes Augen, war der Samuel sicher schon ganz verunsichert und verzweifelt. Warum bin ich hier? Was soll ich denn tun? Und dann kommt schließlich raus, dass es da noch einen gibt. Der war ganz vergessen, der Kleine. Und schließlich wurde nach dem David geschickt, der bei den Schafen war. Und dann bekommt Samuel grünes Licht. Und da steht nur, auf, salbe ihn, denn der ist es. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Der Samuel taucht jetzt ab. Von dem hören wir nur noch an zwei Stellen. Einmal trifft er noch den David und dann wird noch berichtet, wie er stirbt. Und der David wurde der neue Geistträger. Und das machte den David zu diesem besonderen Mann, der er war. Nicht sein gutes Aussehen, was da sonst noch dabei steht, seine Begabungen. Das war alles Nebensache. Aber er war der Geistträger. Und jetzt nur für uns ein kleiner Einschub. Im Alten Testament sind es immer einzelne Personen, ausgewählte, von Gott ausgewählte Menschen, die er mit seinem Geist ausgerüstet hat und dann auch den Geist wieder von ihnen nahm, so wie bei Saul und David. Im Neuen Testament, im Neuen Bund, in der Gemeinde heute, wird seit der Auferstehung Jesu und der Himmelfahrt alles anders und neu. Da entdecken wir, wie reich wir beschenkt sind im Neuen Bund. Wir werden mit Gottes Geist versiegelt. Gottes Geist kommt und bleibt. Der wohnt in uns. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes, wie es der Paulus mal schreibt im Korintherbrief. Wir sind Geistträger. Und das bedeutet auch etwas für unser Singen und Musizieren, weil wir Geistträger sind. Der Herr ist mit uns und wohnt in uns. Das gibt auch unserer Musik eine Wirkkraft. Und deshalb ist es nicht nur ein weltlich Ding, wie in Zwingli fälschlicherweise meinte. Weil er, der Geist, mit uns ist, steckt auch in unseren Liedern Kraft. Und zwar die Kraft, die Herzen berührt, ermutigt, verändert, aufrichtet. Mit und durch unsere Lieder ist unser Herr am Wirken. Wirkkraft hängt nicht an der Art der Lieder, ob die alt oder neu sind. Es hängt an dem Geist, der in uns wohnt. Es kommt darauf an, welcher Geist uns umtreibt. So ausgerüstet kommt nun der David an Sauls Hof. Und jeder wird natürlich denken, wow, was für eine steile Karriere. Gestern noch vergessen bei den Schafen, heute der Vertrauensmann des Königs. Es ging nicht steil bergauf, es ging steil bergab. Von diesem Tag an für den David. Wir kennen die Geschichte des Davids, die hier mit unserem Text beginnt. Der spätere große König und Psalmdichter muss viele, viele Jahre ganz, ganz unten durch. Was hier begonnen hat, das war nicht ein Kurzpraktikum, weil er später selber König sein sollte. Ich vermute, dass der David oftmals nicht nur dem Saul, sondern auch zur eigenen Ermutigung singen musste. Gott stellt seinen Mann, seinen Erwählten, Gott stellt den Mann, mit dem er so Großes vorhatte, unter die Hand dessen, der ihn mit aller Gewalt nicht hochkommen lassen wollte. Ja, der ihn bald abgrundtief hasste und ihm nach dem Leben trachtete. Aber Gott hält seine Hand über David. Gott ist mit ihm. Gott arbeitet mit seinen Mitarbeitern nicht wie mit Feuerwerkskörpern. Einmal anzünden, einmal abschießen, den christlichen Himmel hell und bunt erleuchten und dann wieder als leere Hülse runterfallen. Das macht Gott so nicht. Gott arbeitet mit Kohlen. Mit Kohlen. Das dauert länger, bis sie richtig brennen. Aber wenn sie dann mal an sind, dann halten sie auch durch. So geht Gott mit seinen Leuten um. Er hat Zeit, unendlich viel Zeit zu prägen und zu gestalten. Er kann einen Mose 40 Jahre in die Wüste laufen lassen. Oder er hat Zeit, einen Paulus, diesen begabten Völkermissionar, viele Jahre in Tarsus sitzen zu lassen, bis er ihn aus der Unbekanntheit herausholt und zu einem unglaublichen Dienst beruft. Gott hat Zeit mit David und Gott hat auch Zeit mit uns zu prägen und zu gestalten. Aber Gott hat in all dem einen Plan. Und der führt seinen Plan aus, der bringt ihn durch. Und Gott rüstet aus für seinen Plan. Und er bewahrt seine Leute in seinem Plan. Und Gott kommt dann auch ans Ziel. Amen.